Ja, liebe Gemeinde, es war geplant zu lesen und dann zu singen. Aber so stehen jetzt diese letzten Worte im Raum. Die Worte von der Vollkommenheit. Gott in uns, wir in ihm, damit die Welt glauben kann. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und das auch noch pünktlich, was ich Frau Mädler zu verdanken habe, die mich heute Morgen um 8 darauf hinwies, dass es um 9:30 hier losgeht. Mein Name ist Matthias Schmid. Der eine, die andere wird es im Gemeindebrief gelesen haben. Ein Wort zu mir. Vor einem Vierteljahrhundert zogen meine Frau und ich mit damals 2 Kindern nach Hilbersdorf. Wir gehörten zur evangelischen Landeskirche. Und es war Heiligabend. Und da die Erlöserkirche gleich um die Ecke war, dachten wir, gehen wir doch einfach mal hin. Ein netter irischer Pastor begrüßte uns herzlich. Er hielt uns einen Flyer mit einem Schokoladenherz hin, sah die beiden Kinder und nahm lächelnd einen zweiten Flyer, damit beide zu ihrer Schokolade kämen. So fing das an. Inzwischen habe ich einige Male dort und auf dem Bezirk gepredigt. Vielleicht etwas anders als die anderen, doch meine Geschwister gewöhnten sich daran, sahen mir manche Eigenwilligkeit nach. Das ging bis letztes Jahr ganz gut. Dann fragte Marcel Tappert mich, ob ich mir vorstellen könnte, auch hier bei euch zu predigen. Da war ich erst einmal skeptisch. Wer bin ich denn schon? Bei Erlöser kennt sie dich hier. Doch die Veränderung der letzten Jahre ging auch an mir nicht spurlos vorbei. Und da war nicht zuletzt der Gedanke des Einsseins aus unserem zweiten Predigttext. Und so wuchs in mir nicht nur die Bereitschaft mitzumachen, sondern auch die Nervosität und vor allem die Freude. Ich suchte in meinem Archiv nach der besten Predigt, die ich je gehalten habe. Ich fand sie nicht. Was ich fand, waren Gedanken in den beiden letzten, die sich an den Wochenspruch über diese Woche schmiegten. Ich habe mich entschlossen, diese beiden Texte über diesen Gottesdienst zu stellen. Jeremias Verse 2 mit einer Vorgeschichte. Gott ist sauer, stinksauer, wütend und zornig. Es klingt, als verschaffe er sich erst einmal Luft in den Worten, die er Jeremia in diesem 9. Kapitel seinem Volk ausrichten lässt. Gott kann es nicht fassen, wie diese Menschen, die er ausgewählt hat, miteinander umgehen. Es sind Ehebrecher, ein treuloser Haufe. Lüge, Gewalt, Bosheit. Ein Freund täuscht den anderen, sie folgen ihren verstockten Herzen, fremden Göttern. Und er sagt ihnen, was daraus wird, wenn sie so weitermachen. Der Tod ist zu den Fenstern hereingestiegen. Er würgt die Kinder, die jungen Männer, Leichen liegen wie Dung auf den Feldern. Das sind seine Worte. Das klingt verdächtig nach dem, was wir in den letzten Tagen von Krieg, Leid und Ohnmacht lesen und sehen, hören können. Wer dann in der Zeitung weiterliest, wozu der Mensch fähig ist, an Gewalt, an Herzlosigkeit, an Reichtümern auf Kosten anderer, der kann schnell zu dem schlichten Schluss kommen, die Welt ist schlecht. Und wer ist daran schuld? Unser Wochenspruch gibt eine Teilantwort. Da ist einer, den das Kirchenjahr ein einziges Mal erwähnt. Ich habe euch die für diesen Sonntag vorgesehenen Lesungen unterschlagen. Von Jesus, wie er ihm in der Wüste begegnet und Sieger bleibt. Von Adam und Eva, die auf einen Satz hereinfallen, der alles über den Durcheinanderbringer, wie er auch genannt wird, verrät. Ihr werdet sein wie Gott. Er verdreht die Wahrheit, denn tatsächlich will Gott, dass der Mensch so wird wie er, nur eben zu seiner Zeit, auf seine Weise. Dieser andere, dessen Werke Jesus zerstört, kann nichts selbst schaffen. Das macht ihn wütend, das macht ihn gefährlich, aber auch geradezu lächerlich. Ist all das Schlimme, das Furchtbare, das Leiden in dieser Welt nichts anderes als ein übler Akt der Selbstbefriedigung mit dem Leid der Menschen? Nein, er verdient nicht, dass wir über ihn reden. Wir haben eh keinen Einfluss auf ihn, das sagt unser Wochenspruch. Überlassen wir ihn, Jesus. Wenden wir uns selbst zu, dem Menschen, wie er ist, dem Menschen, der die Welt gestaltet, zum Schlechten oder zum Guten. Der Mensch entscheidet sich für Ersteres oder für das Zweite. Dummerweise ist er verführbar, wenn es um Macht geht. Wir sind verführbar, wenn es um Macht geht. Und es geht immer um Macht. Eines meiner Lieblingsmärchen ist das vom Fischer und seiner Frau. Es hat mir die Augen geöffnet, wie tief ich selbst in diesem Strudel des Mehr, 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 dann bist du was, stecke. Ihr werdet das Märchen kennen, vielleicht den Kindern vorgelesen haben. Der Fischer, der einen Fisch dem Meer zurückgibt und sich dafür wünschen darf, was immer er will. Seine Frau will dann tatsächlich immer mehr, bis sie schließlich sein will wie Gott. Und wieder arm in ihrer Fischerhütte sitzt. Jahrzehntelang war ich der Ansicht, dass dies zurück auf Anfang bedeutet. Zu viel gewollt, Pech gehabt. Nur, das hat mir keine Ruhe gelassen. Und vor einigen Jahren habe ich begriffen, dass sie in ihrer Hütte tatsächlich ist wie Gott. So, wie er in diese Welt gekommen ist, von aller Macht entäußert, arm, ohnmächtig, Jesus am Kreuz gestorben. Und eine zweite Erkenntnis machte sich in mir breit. Wie viele Jahre war da so eine Art Mitleid, ein klammheimliches Bedauern, dass sie nicht beim Kaiser Schluss gemacht hat? Nein, ich bin nicht immun gegen die Fata Morganas der Macht. Deshalb sind die zwei Verse Jeremias so wichtig. Nur zwei Verse, die alles, aber auch wirklich alles verändern. Deshalb will ich sie noch einmal lesen. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Der erste Vers offenbart, wie ich dem Grund allen Übels zuvorkomme. Worauf bin ich stolz? Die gute alte Sparkassenwerbung, mein Haus, mein Auto, mein Beruf, meine Familie, meine theologischen Ansichten, meine Stellung in der Gemeinde. All das ist nicht unwichtig, solange wir uns nichts darauf einbilden. Anders gesagt, wer etwas kann oder hat, das ihn von den anderen unterscheidet, soll sich nicht einbilden, dass es ihm gut tut, wenn er es zu seiner Lebensgrundlage macht. Jeder Mensch hat seine Begabungen und seine Begrenzungen. Jeder trägt seine Vergangenheit mit sich rum. Der eine hat mehr gelernt als der andere. Der andere weiß dafür, wo der Hammer hängt, wie man damit umgeht. Der eine kann besser reden, der andere besser rechnen. Und der dritte geht für sie jeden Morgen in den Stall, damit sie etwas zu essen haben. Das ist der Standard. Leben Sie das in der Einheit, die Jesu letzter Wille ist, dann ist alles in Ordnung. Wären da nicht unsere Egos, die es so an sich haben, dass sie sich gerne nach vorne drängen. Und jeder, der sich jetzt erleichtert zurücklehnt und meint, ich kann ja eh nichts, ich bin nichts, also bin ich nicht gefährdet. Sie sollten ebenso vorsichtig sein. Das Einzige, was hier hilft, ist Demut. Und Demut heißt nicht, dass ich mich klein mache, kleiner als ich bin. Demut bedeutet, dass ich mich so annehme, wie ich bin, wie ich vor Gott bin, dass er mich liebt, wie in dieser Liebe miteinander auskommen und glücklich werden. Deshalb ist das, woraus wir wirklich stolz sein sollten, die schlichte Tatsache, dass wir ihn kennen. Wer ihn kennt, so richtig kennt, der akzeptiert, dass er Gott das Sagen hat. Und was er sagt, klingt einleuchtend. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, zwei Worte, die mich und die Christenheit ganz unterschiedlich beschäftigten. Als ich vor 2 Jahren schon mal über diesen Text predigte, habe ich nicht einmal das Wort Gerechtigkeit verwendet. Die Barmherzigkeit war mir wichtiger. Nun wollte ich wissen, wie das andere sehen und habe Google gefragt. Barmherzigkeit, 5,6 Millionen Treffer. Gerechtigkeit, etwas mehr als 30 Millionen. Bei Amazon war es nicht anders. Barmherzigkeit, Empfehlungen aus über 1000 Büchern, Gerechtigkeit aus über 10.000. Was macht die Gerechtigkeit so attraktiv? Was ist das überhaupt? Für meine Schwiegermutter war das immer eindeutig. Jedes ihrer Kinder, ihrer Enkel bekommt das Gleiche. Damit kann man leben, das schafft Sicherheit. Nur wir haben 4 Kinder. Mein Schwager 2, da geht der Ärger schon los. Bekommen wir in der Summe nicht mehr? Ist das gerecht? Das Prinzip dahinter kennen wir alle. Es ist nicht ganz so einfach. Und plötzlich ist sie da, die Wahrheit. Gerechtigkeit ist letzten Endes Gottes Sache. Ich darf sie dennoch nicht außer Acht lassen, sonst geht es auch schief. Dennoch, bei allem, was wir in unserem Alltag so schön mit Gerechtigkeit begründen, sollten wir vorsichtig sein. Denn auch hier, es geht um Macht. Vielleicht kann uns Mose weiterhelfen. Da stand dieser Mann zwischen Gott und den Israeliten. Immer wieder verhandelte er mit Gott, dass er mit ihnen weiterginge, redete mit dem Volk, dass sie sich wieder Gott zuwendeten. Er hat gelitten zwischen Gott und Mensch. Dafür wird er zum Freund Gottes. Das hat er im Alten Testament exklusiv. Und dieser Mann macht einen Fehler. Als Israeliten in der Wüste mal wieder Durst haben und rummaulen, schlägt er mit dem Stock gegen den Felsen und sagt, ich gebe euch Wasser, anstatt Gott gibt euch Wasser. Das war schlimm, schon klar, aber musste Gott gleich die ganz große Keule auspacken und ihm deshalb den Einzug in das Land, das er so sehr ersehnte, verweigern. Ich habe lange mit dieser Geschichte gehadert. Sicher im Sinne der Gerechtigkeit hatte Gott recht, aber was war mit all dem, was Mose an Gutem getan hat? Ich tröstete mich damit, dass Gott ihn dann selbst begrub, nachdem er ihn das Land sehen hat lassen. Erst als ich diese Predigt für Erlöser vorbereitete, dämmerte mir, dass die Geschichte damit nicht zu Ende war. Gemeinsam mit Elia kommt Mose zu Jesus auf dem Berg der Verklärung. Er betritt das heilige Land. Das mit der Gerechtigkeit geht weit über das hinaus, was wir Tod nennen. Es gibt ein Danach, es gibt ein Handeln Gottes in der Ewigkeit. Vollendet sich sowohl die Gerechtigkeit als auch die Barmherzigkeit. Wie Gott unbestechlich gerecht und doch unendlich barmherzig sein kann, das ist sein Geheimnis, schreibt Franz Kamphaus, ein Bischof, der zur Bischofskonferenz mit dem Golf fuhr. Und so ist es. Mit diesem Geheimnis zu leben, ohne es zu ergründen, das bekommen wir nur hin, wenn Vertrauen herrscht. Vertrauen in Gott, dass es eine Welt gibt, sein Reich, in dem er zu Ende führt. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit versöhnt. Folgen wir diesem Pfad, führt er uns zu dem, was im tiefsten unser Leben verändert. Die Vergebung. Gott liebt uns. Er vergibt uns. Das ist das eine, die Grundlage allen Lebens. Dazu jedoch gehört, dass Jesus weiß, dass wir in seiner Nähe nicht glücklich werden können, wenn wir nicht selbst dem anderen, der nun schuldig wurde, vergeben. Dem anderen vergeben, das sagt sich leichter, als dass es getan ist. Es ist alles andere als einfach. Gerade wenn Missbrauchserfahrungen dazugehören, und die Gefahr besteht, noch einmal einen Menschen zum Opfer zu machen, den Menschen dazu zu führen, dass er bereit ist zu vergeben, das ist Gottes Sache. Und wer ihn dabei unterstützt, sollte sich jederzeit Rechenschaft über sein Tun und Lassen ablegen, denn Vergebung einzufordern kann schnell unbarmherzig werden. Vergebung ist Hardcore, der innerste Kern, denn dabei stirbt der Mensch in uns, der alte Adam, wie ihn manche Theologen nennen. In letzter Konsequenz bekommen wir das nicht alleine hin. Ist es Gott, der uns ein neues Herz, einen neuen Sinn schenkt? Wer vergibt, stirbt und der Tod ist furchtbar. Ohne den Glauben an die Auferstehung halten wir das nicht aus. Aber durch sie, durch die Auferstehung, durch die Hoffnung, die sie gibt, erwartet uns dahinter ein Leben, in dem Jesus aufscheint, in dem wir ganz wir selbst sind, so wie uns Gott denkt. Und erst dies macht uns möglich, dieses Einssein zu leben, dass Jesus so ungeheuer wichtig ist, dass er es in seinem letzten Gebet seinem Vater hingibt. Letzten Endes geht es um nichts anderes. Wer Jesus liebt, will, dass was Jesus will. Dass allen Menschen geholfen werde, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, zu der Erkenntnis, dass er, Jesus, sie liebt. Dass er sich nach ihnen sehnt, dass er sich nach uns sehnt. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben, sind wir Christen wichtig für diese Welt. Aber nicht einfach so, sondern dass wir eins sind, dass wir miteinander auskommen, einander lieben, einander achten und akzeptieren, so wie wir sind. Denn sonst, und auch dies sagt Jesus, sonst kann die Welt nicht glauben. Da ist es egal, was wir ihr erzählen. Wenn wir nicht eins sind, kann die Welt nicht glauben. Nur mit Gottes Heiligem Geist im Herzen geschieht das Wunder des Einsseins. Verbinden wir die Worte Jeremias mit denen Jesu, dann geschieht es. Wir kommen plötzlich mit Typen aus, die uns sonst auf den Nerven gehen. Wir lernen voneinander. Wir lachen miteinander. Keiner braucht mehr Angst zu haben vor dem anderen, vor Kränkungen, Erniedrigungen, vor Intrigen, vor dummen Sprüchen, Mobbing. Wir können wir selbst sein, so wie wir sind. Wir brauchen niemandem und uns selbst bewusst oder unbewusst etwas vorzumachen. Die junge Liebe, wenn sich zwei Menschen finden, oder die alte, wenn das grau gewordene Ehepaar am Strand entlang geht. Geschwister, die sich über die Leistung der anderen freuen. Sportler, die dem Gestürzten aufhelfen, mitten im Wettkampf seinetwegen anhalten. Freunde, die jahrelang miteinander unterwegs sind. Gemeinden, in denen Menschen aufatmen. All das wird in diesem Raum möglich. Friede, Ruhe, Vertrauen. Ein weiter Raum der Begegnung. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit vereinen sich. Was wir so bruchstückhaft erleben, das ist Gottes Reich. Seine Barmherzigkeit, seine Liebe und sein Friede sei mit uns allen. Es gibt nichts Besseres. Amen.